die aus der Kirche ausgetreten sind. Und vorher haben wir das Lied gesungen, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das ist fast wie so das Gegenteil, wo es in dem Lied, wir haben alle mitgesungen, denke ich, hoffe ich, wo wir gesungen haben, so wie ein Hirsch nach Wasser lechzt, so sehnt es mich nach dir. Also wir haben wie so die beiden Extreme. Auf der einen Seite Hunderttausende sagen, warum brauche ich Kirche, warum brauche ich Gottesdienst, brauche ich doch alles gar nicht. Und auf der anderen Seite dieses Lied, das wir gesungen haben, wie so ein Hirsch, der lechzt nach Wasser. Wir brauchen unseren Gott, wir brauchen einander. Wir sind an einem kleinen Thema, einer kleinen Reihe, die heißt Tempel und Kämmerlein. Ich habe letzten Monat über das Kämmerlein gesprochen. Das sind zwei Begriffe, Tempel und Kämmerlein, die ich von dem Martin Benz in einem Vortrag zu Corona gehört habe, und mich hat das so fasziniert und immer wieder beschäftigt, dass ich jetzt diese beiden Themen daraus gemacht habe. Das eine, wo es um das Kämmerlein ging, und das Kämmerlein ist ja eher so das Private, ich und Gott. Wir kennen das aus der Geschichte von Jesus, wo er uns beim Beten auffordert, macht nicht einen riesen Klimbim, geht in das Kämmerlein, spricht mit Gott im Persönlichen mit ihm. Darüber haben wir im Juli, also vor etwa einem Monat, nachgedacht, und der Punkt von der Predigt war die Bedeutung dieses sehr Persönlichen, dieses Kämmerleins. Und heute soll es wie um die andere Facette gehen, nämlich um den Tempel. Das Kämmerlein ist vielleicht eher so das Nachdenkliche, die Kontemplation, ich und Gott. Der Tempel ist die Proklamation, die Verkündigung, das Feiern, wir sind gemeinsam hier. Und es ist beides wichtig. Also wenn ich jetzt heute vom Tempel spreche, dann denkt in der zweiten Gehirnhälfte immer nochmal an das Kämmerlein, weil das ist auch ganz entscheidend in unserem Glauben und für unser geistliches Vorwärtskommen. Es gilt also beides. Ich werde heute aber diese zweite Facette nochmal anschauen, nämlich die Facette des Tempels, die denn das Kämmerlein wie so Art ergänzt. Und es ist ja so, dass wir seit Corona in gewissem Sinn diesen Tempel, also jetzt in Anführungsstriche natürlich gesehen, wie so Art verloren haben. Wir durften eine Zeit lang nicht mal mehr in Gottesdienst kommen, alles war nur noch digital. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen. Wir haben uns praktisch wie so ins Kämmerlein zurückgezogen. Das haben übrigens auch Schüler erlebt, das haben Studenten erlebt. Auf einmal gab es keine Vorlesungen mehr, keinen Unterricht mehr. Es war wie so ein Zurück ins Kämmerlein. Und letztes Mal beim Kämmerlein ging es ja darum, dass unser Glaube auch in dieser persönlichen Beziehung zu Gott, im Kämmerlein, wachsen kann, gedeihen kann, dass es sogar ein Kernelement von unserem Glauben ist, unsere Beziehung zu Gott. Und es geht auch beim Glauben gar nicht immer um die große Glocke, an die man irgendwas hängt, um die Show nach außen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das Kämmerlein ist ein ganz wesentliches Element. Aber dennoch gibt es auch die andere Facette. Und Markus hat es ja schon angesprochen, gerade in Corona-Zeiten fragen sich Leute, warum brauchen wir eigentlich noch etwas anderes als das Kämmerlein? Ich kann doch so wunderschön morgens im Schlafanzug im Bett noch einen Gottesdienst anschauen. Ist doch toll. Warum brauchen wir noch Gemeinde? Und deshalb ist es gut, dass wir uns auch dazu heute einmal Gedanken machen, weil das wie die Ergänzung ist des Kämmerleins und genauso super wichtig und entscheidend für unser geistliches Leben. Zeitlich befinden wir uns in den Texten, ihr seht es ja hier schon angeschrieben, wir sind in dem Buch Esra im Alten Testament, und das ist die Zeit des Exils. Das ist die Zeit, als Israel oder eigentlich auch das Südreich Juda ins Exil vertrieben wurde. Viele, viele Jahre lang hat im Alten Testament haben Propheten zum Volk Israel gesprochen und haben es versucht zurückzurufen. Kommt doch zu eurem Gott, achtet auf ihn, lebt nach seinen Geboten, lebt mit ihm. Und das Volk hat sich immer und immer und immer und immer wieder dagegen entschieden. Alle möglichen Gottheiten, alle möglichen Religionen irgendwie angenommen und sich damit beschäftigt und andere Götter angebetet. Und irgendwann war sozusagen die Geduld Gottes am Ende. Das Volk wurde bestraft. Das Nordreich nach Assyrien und von dort in alle Himmelsrichtungen verstreut. Der südliche Teil des Volkes Juda zuerst nach Babylon in die Gefangenschaft genommen. Später haben dann die Perser Babylon auch besiegt und sozusagen die Juden wie so als Erbe mit in dem ganzen Paket übernommen. Und in diese Geschichte hinein kommt der Text, wo es heute um den Tempel geht. Also die Situation, die Menschen wurden deportiert nach Babylon, waren 70 Jahre lang dort im Ausland als, sagen wir, Flüchtlinge oder Menschen, die dort eigentlich nicht aufgewachsen waren. Sie hatten dort in Babylon nichts, was ihren Glauben irgendwie zum Ausdruck gebracht hat. Es gab keinen Tempel, keine religiösen Stätten. Sie mussten im Kämmerlein sozusagen ihren Glauben leben, 70 Jahre lang. Und jetzt kommt die Phase, wo sie zurückgehen, zurück nach Jerusalem. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Kämmerlein und Tempel. Bemerkung in Klammern, es ist eine super spannende Geschichte, dass der König von Persien, er hieß nicht Kurosch, sondern er hieß Kyrus, so heißt glaube ich Kurosch, sage ich so richtig. Also Kyrus ist der König von Persien. Die hatten die Babylonier besiegt und wie ich es vorher schon sagte, die Juden praktisch wie so mitbekommen. Und dieser persische König, der überhaupt kein Jude war, der eigentlich mit dem Gott der Bibel, mit Jahwe fast nichts zu tun hatte, der sagt nun zum Volk Israel, geht zurück nach Jerusalem, nach 70 Jahren der Deportation, geht zurück, ich gebe euch alles Mögliche an Gold und Geld und Silber. Er hat seine ganze Schatzkammer ausgeräumt und alles, was mal ursprünglich aus dem Tempel weggenommen wurde von den Babyloniern, hat er wieder zurückgeschickt und gesagt, nehmt's mit, baut euch einen Tempel und geht wieder zurück nach Jerusalem. Also Klammer zu, ist eine super spannende Geschichte, allein schon das in sich. Mir sind heute jetzt vier Facetten wichtig in diesem Zusammenhang. Volk geht zurück aus dem Glauben, der nur im Kämmerlein möglich war. Ihr erinnert euch an Daniel, der in seinem Kämmerlein gebetet hat mit dem offenen Fenster, dafür auch in die Löwengrube musste. Das war die Zeit des Exils. Und jetzt kommen sie zurück nach Jerusalem und es passiert Folgendes. Esra 3, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Ihr könnt auch den Finger oder ein Papierchen in dem Buch Esra lassen. Wir werden einige Stellen im Lauf der Predigt jetzt daraus vorlesen. Ich bin jetzt also im Kapitel 3, ab Vers 1. Da heißt es, als der siebte Monat herankam, hatten sich die Nachkommen Israels in den Städten niedergelassen. Also sind zurückgekommen, sozusagen geschickt von diesem Kyrus und er hat sie zurückgelassen, sie haben sich niedergelassen. Da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Jeschua, der Sohn Josadaks und seine Brüder, die Priester und Zerubabel, der Sohn Shealtiels und seine Brüder, jetzt kommt es, machten sich daran, den Altar Gottes zu bauen. Sie wollten auf ihm Brandopfer darbringen, wie es im Gesetz Moses, des Mannes Gottes, vorgeschrieben war. Trotz Bedrohung durch die anderen Bewohner des Landes errichteten sie den Altar wieder an seiner Stelle und sie opferten auf ihm das Brandopfer für den Herrn am Morgen und am Abend. Der erste Punkt, wir brauchen den Tempel. Nicht nur das Kämmerlein, sondern auch den Tempel. Irgendetwas ist mit diesem Volk in der Verbannung passiert. Auch das eine super spannende Facette. Jahrhundertelang hat das Volk sich immer gegen Gott entschieden, hat andere Religionen angenommen, hat die Baalskultur angenommen und die Propheten haben gesprochen und gesprochen und gesprochen und gesprochen und irgendwann war Schluss und sie gingen ins Exil zurück. Sie kommen nach 70 Jahren wieder nach Jerusalem und wisst ihr was? Von dem ganzen Baalskult und anderen Religionen hören wir von dem Punkt an nichts mehr. Das finde ich sehr, sehr spannend. Als das Volk zurückkam, war für sie ganz wichtig, wir gehören unserem Gott und wir möchten ihm dienen. Und nun kommen sie zurück. Im Vers 1, den wir gelesen haben, heißt es, dass sie sich niedergelassen haben. Es gab wahrscheinlich keine befestigten Häuser, aber sie haben so Art Nomadenzelte aufgestellt, haben dort gewohnt. Und schon im Vers 2, also nächster Vers, nachdem sie angekommen sind, sozusagen ihre Zelte aufgeschlagen haben, beginnen sie, noch nicht den Tempel, aber einen Altar zu bauen, auf dem sie, wie es jetzt hier im Text hieß, Brandopfer bringen wollten, so wie es Mose ja auch vorgeschrieben hat. Die hatten noch keine Stadtmauer, da gab es keine Kanalisation, da gab es noch nicht mal sonst irgendwie große Infrastruktur. Und dann lesen wir hier in dem zweiten Vers, jemand ist auf die Idee gekommen, hat seine Brüder da zusammengetrommelt und hat gesagt, wisst ihr was, wir bauen jetzt einen Altar. Der Altar wie so eine Vorstufe vom Tempel, wir kommen dann gleich zum Tempel auch noch zurück. Wir möchten das haben. Wir brauchen den Altar oder den Tempel, haben sie gesagt. Und jetzt bin ich wieder zurück bei den Kirchenaustritten, von denen Markus gesprochen hat. Brauchen wir das? Würden wir jetzt auch sagen, es ist wichtig, nach Corona, jetzt spreche ich bildlich, den Altar wieder aufzusuchen, wieder gemeinsam uns zu treffen. Ist uns das wichtig? Eine 500.000 in Deutschland sagt, mir egal, brauche ich nicht. Während Corona haben wir uns ja daran gewöhnt, und wie ich sagte, es kann ja ganz angenehm sein, Schlafanzug, Frühstückstisch, nebenher noch ein bisschen Predigt hören. Und wenn der Gottesdienst mir nicht ganz so gut gefällt, dann zappe ich weiter. Es gibt ja viele, viele Livestreams, also finde ich sicher einen, der mir einigermaßen gefällt. Es ist ja irgendwie einfach geworden. Selbst dieser Gottesdienst wird uns wahrscheinlich jetzt zugeguckt in Kroatien am Strand, in der Nordsee, im Regen, in England wahrscheinlich noch mehr Regen. Also es ist ja unerwartet, was heute alles möglich ist, und wir haben uns daran gewöhnt. Brauchen wir noch, ist meine Frage, diese Zusammenkünfte eigentlich? Oder können wir auch austreten und sagen, brauchen wir eigentlich nicht? Neben dem Kämmerlein auch den Tempel? Und wenn ja, warum eigentlich? Markus hat uns eine ganze Reihe von Begriffen schon gesagt, was Gemeinde ist. Ort der Begegnung, Ort der Gemeinschaft, Zusammenkommen. Also mal ganz ehrlich, so Hand aufs Herz, brauchen wir das? Ist es uns wichtig? Diese Juden haben zunächst mal einen Altar gebaut. Das war ihnen wichtig. Wir brauchen dieses Zentrum für unseren Glauben. Dort treffen wir uns, dort opfern wir, dort begegnen wir unserem Gott. Ich musste so denken an dieses Gebäude hier. 50er Jahre, viele Flüchtlinge kommen aus dem früheren Jugoslawien. Meisten haben Hab und Gut verloren. Und dann hat man mit den Mitteln, die eben da waren, dieses Haus gebaut. Als eines vom ersten, da hatten viele noch nicht persönliche Häuser. Aber dieses Gotteshaus wurde gebaut. Als wir vor einigen Jahren umgebaut oder renoviert haben, haben wir manches von dem Baumaterial entdeckt. Es war ganz dubios. Von manchem wusste man nicht, was es überhaupt war. Man hat damals einfach zusammengekratzt, was verfügbar war. Manches hat so nach Zeitungspapier ausgeschaut. Also wir wussten wirklich nicht, was die da verbaut haben. Aber man hat ein Haus gebaut, um sich zu treffen und Gottesdienst zu feiern. Und die Frage für heute ist, ist es uns heute auch wichtig? Ist es das? Und warum wäre uns das wichtig? Wenn ich so schaue in meinem Leben als gläubiger Mensch, ich denke, in meinem geistlichen Leben gibt es viele Punkte, ganz wesentliche Schritte, die damit zusammenhängen, dass ich mit anderen Menschen war. Ich erinnere mich an Freizeiten als Kind und als Jugendlicher, absolut entscheidend für meinen persönlichen Glauben. Als junger Mann war ich sehr gerne bei größeren Konferenzen. absolut nachhaltig prägend für mich und mein Denken, für meine Beziehung zu Gott. Ich erinnere mich an viele Gottesdienste hier und an anderen Orten, die ich miterleben durfte, die mich ganz entscheidend geprägt haben. Also wenn ich jetzt mein Leben mal anschaue und sage, es hätte nur das Kämmerlein gegeben und es hätte den Tempel, jetzt in Anführungsstrichen, also Zusammenkünfte, Events, Treffen, Gottesdienste, Hauskreise, das hätte es nicht gegeben. Ich glaube, mein persönliches Glaubensleben wäre an ganz anderer Stelle. Es war für mich wichtig, nicht nur Kämmerlein, sondern auch Tempel zu haben. Und ich denke, gerade wir Täufer in der Kirchengeschichte haben über die Jahrhunderte immer wieder betont, wie wichtig Gemeinschaft, gemeinsames Treffen, gemeinsam Gottes Wort studieren ist. Viele Jahre lang hat man einen Gottesdienst, wie jetzt wir heute haben, hat man Versammlung genannt. Mir war das Wort immer so ein bisschen peinlich und so ein bisschen altmodisch, aber so mit Abstand würde ich sagen, das ist nicht mal das dümmste Wort. Es ist eine Versammlung um Gottes Wort. Wir kommen nicht nur einfach so hierher, um einen Gottesdienst zu erleben, wie wir ein Konzert erleben. Am Schluss haben wir noch die Bewertung, war heute gar nicht so super oder war vielleicht ein bisschen besser oder das war gar nichts. So, und dann laufe ich wieder raus, sondern wir treffen uns gemeinsam. Es ist eine Versammlung um die Gegenwart Gottes. Wir kommen, weil wir uns selber begegnen möchten und weil wir unserem Gott begegnen wollen. Wir wissen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Austausch, Ermutigung, Korrektur, Gespräch, Nachdenken, Gemeinsames über Gottes Wort. Ihr alle wisst und habt vielleicht auch das Bild schon mal gehört, was passiert, wenn man so glühende Kohlen so auseinanderlegt. Wir machen das ja manchmal nach einem Lagerfeuer oder beim Grillen, wenn man möchte, dass das Feuer möglichst schnell ausgeht, dann bringt man die Kohlen auseinander. Und was passiert? Ihr wisst, was passiert? Geht ziemlich schnell aus. Deshalb macht man es manchmal auch, weil man will, dass es ausgeht. Genauso geht es uns als Christen auch. Wenn ich so ein bisschen noch glühe und man nimmt mich so weg von allem anderen, dann geht es mir genau wie diesem Holzscheit. Aber was passiert, auch das wisst ihr sehr gut, wenn wir das zusammenbringen und am besten noch so ein bisschen die Luft, dass sie so durchpfeift, dann wird auf einmal aus einer Glut ein wunderschönes Feuer. Und man kann Würste oder sonst irgendwas drauf grillen. Wenn wir zusammen wären, wie wäre das jetzt auch nach Corona, die kleinen glühenden Kohlen kommen wieder zusammen und der Heilige Geist, Ruach, der Geist Gottes, der weht durch unsere Gemeinsamkeit hier und auf einmal wird aus einer glühenden Kohle wieder ein wunderschönes Feuer. Weil wir zusammenstehen, weil wir gemeinsam diesen Geist Gottes unter uns erleben. Vielleicht hat Corona uns ein bisschen zu solchen isolierten Holzscheiten gemacht. Gezwungenermaßen war ja nicht unsere eigene Entscheidung. Und hoffentlich haben wir gelernt, dass im Kämmerlein auch die Glut nicht ausgeht, sondern unsere Beziehung zu Gott lebt und auch dort immer wieder angefacht wird. Aber wie wäre es, wenn wir wieder ganz neu verstehen, wie wichtig es auch ist, zusammenzukommen? Uns zu treffen, damit aus Glut wieder Feuer werden kann. Wenn es nur darum geht, gute Lobpreiszeiten mitzuerleben, eine gute Predigt zu hören, dann brauche ich heute eigentlich nur ein gutes WLAN und einen Computer. Und ich habe die Auswahl zwischen ganz vielen Angeboten. Aber reicht das aus? Mal ganz ehrlich. Schüler, die seit langem Homeschooling erlebt haben, Studenten, die Vorlesungen vor allem online und Zoom-mäßig erleben mussten, eigentlich wissen wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind für eine Sekunde, wie wichtig diese Gemeinschaft für uns ist. Wie wertvoll diese persönlichen Gespräche sind. Vielleicht einige Zeit ging das nur im Garten, beim Spazieren, vielleicht bei einer Tasse Kaffee mal auch ohne Maske, ein Spaziergang, bei dem wir austauschen konnten. Diese Beziehung, diese Begegnung ist so außerordentlich wichtig. Wir haben unseren Beta-Kurs hier hinten sitzt, Ralf, haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten online als Zoom durchgeführt. Das war spitze, war gut. Aber ich freue mich, dass ich wieder beim Ralf auf der Sofa sitzen kann und wir uns direkt begegnen und wir miteinander Fragen und Themen aus der Bibel austauschen können. Das eine ist gut, aber es ersetzt nicht das andere. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir eigentlich, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen uns einander. Nicht umsonst hat ja Gott uns Ohren gegeben zum Hören, eine Nase, um irgendwas zu riechen, einen Mund, um auch zu sprechen, selbst eine Haut, um auch Berührung zu fühlen. Wir sind ausgelegt auf das Miteinander, auf den Austausch, auf das gegenseitige Erleben. Und ich finde es so interessant in dieser Geschichte von Esra, dass dieser Altar, den sie gebaut haben als Vorläufer vom Tempel, war das fast das Erste, was überhaupt in dieser Stadt wieder neu gebaut wurde. Zuerst Gott, zuerst der Altar, zuerst sein Anliegen. Nicht das, was irgendwie noch so ein bisschen übrig war, wenn sie noch Zeit hatten am Abend vom Sonstigen, dann macht man noch ein bisschen, sondern nein, sie sind gegangen und haben diesen Tempel oder auch zuerst den Altar gebaut. Und es gibt ja in der jüdischen Tradition die Regel dieser Erstlingsfrucht. Das ist der Gedanke, wenn ich ernte, das Erste, was ich ernte, gehört Gott. Es ist nicht so, dass ich dann schon wüsste, wie die ganze Ernte verläuft, aber das allererste, was kommt, das gehört Gott. Nicht das, was am Schluss übrig ist, was ich nicht gebraucht habe, sondern das Erste. Und ihr erinnert euch vermutlich an den Satz, den Jesus einmal seinen Jüngern sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann sagt er, und das andere, da braucht ihr euch gar nicht drum kümmern, das wird euch wie so zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir brauchen den Tempel. Das ist die Nummer eins, die Begegnung mit Gott. Das ist so wichtig in unserem Leben. Und wenn wir beginnen, diesen Platz mit etwas anderem zu füllen, wir kommen gleich noch dazu, dann wird es nicht sehr gut herauskommen. Der zweite Punkt in dieser Geschichte, manchmal fehlt uns dieser Tempel. Manchmal fehlt er. Uns hat diese Gemeinschaft, das Begegnen, dieser Tempel, wenn ich es jetzt nochmal so als übertragenes Bild nehmen darf, wegen Corona gefehlt. Das war nicht unsere Schuld. Das war von außen so auf uns zugekommen. Ich denke an viele Glaubensgeschwister weltweit, denen es verboten ist, sich zu treffen. Ihr habt alle die Nachrichten gehört in Afghanistan. Taliban stehen kurz vor der Einnahme von Kabul. Die Christen dort, für die Christen ist das nackte Katastrophe. Sie dürfen sich gar nicht mehr treffen. Es gibt solche Phasen, wo wir den Tempel nicht haben, wo uns fehlt, weil es von außen kommt. Aber es gibt auch, und es war in der Geschichte so, es gibt auch Gründe ohne Tempel oder Altar, weil wir es nicht wollen, weil wir es nicht angehen. Die Menschen hier in Juda haben ganz begeistert angefangen, diesen Tempel zu bauen. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 24, die Arbeit am Haus Gottes, also Kapitel 4, Vers 24, die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem kam zum Stillstand und ruhte bis zum zweiten Jahr der Herrschaft von König Darius von Persien. In anderen Worten, es ruhte 10 Jahre. 10 Jahre Baustopp, 10 Jahre Bauruine. Manchmal fehlt uns der Tempel, weil wir nicht weiterbauen. In Esra 4, Vers 4 ist etwas vom Hintergrund davon gesprochen. Da heißt es, und es geschah, dass die Bewohner des Landes alles, also die Bewohner sind die Menschen, die nicht die Juden waren, die sonst in dieser Gegend gewohnt haben, die praktisch die Nachbarn waren von den Juden, Und es geschah, dass die Bewohner des Landes alles taten, und ich finde es so eine schöne Formulierung, damit die Hände des Volkes von Juda schlaff wurden, um sie so vom Bauen abzuhalten. Es gab also eine ganze Reihe von Attacken von außen, Anfeindungen von außen, die das Volk so entmutigt haben, dass sie gesagt haben, okay, dann lassen wir es bleiben. Und das Ganze wurde eingestellt und 10 Jahre lang sah man eine Bauruine, die mal ein Tempel hätte werden sollen. Wenn wir nach Gott trachten, nach seinem Reich, nach seinem Anliegen, dann kommt Widerstand. Manchmal von Menschen, manchmal von Satan, dem Widersacher Gottes. Manchmal ganz offensichtlich und manchmal ziemlich perfide, so für uns kaum sichtbar. Hier Baustopp 10 Jahre. Widerstand, wir haben das jetzt auch in diesem Gottesdienst heute erlebt. Manche von euch haben es ein bisschen mitbekommen. Vor 2 Sonntagen ging mitten im Gottesdienst das E-Piano kaputt. Das haben nur deshalb die meisten nicht gemerkt, weil Marvin ganz geistesgegenwärtig einfach eine Gitarre genommen hat und weitergespielt hat. Wir hatten eigentlich für heute ein Musikteam geplant, Terminplanung ging durcheinander, wir hatten niemand. Dann haben wir jemanden bekommen, der uns dankenswerterweise ganz super hier geleitet hätte im Lobpreis. Gestern kommt der Anruf, nein, ich bin krank, es geht nicht. Es war wie verrückt. Ich denke, wenn wir Gottes Reich bauen, trachte zuerst nach seinem Reich, dann kommt auch Widerstand. Dann kommt auch Gegenwind. Und ich bin sehr dankbar, dass Kerstin und Rebecca ganz kurzfristig eingesprungen sind und diesen Dienst für uns heute tun. Es geht nicht ohne Widerstand. Gott zu loben, das ist nicht im Interesse Satans. Er möchte uns wie die Knüppel zwischen die Füße werfen, aber wir möchten uns daran nicht entmutigen lassen. Wir möchten zusammenkommen, wir möchten Gott loben, wir möchten ihm die Ehre geben. Nun, und in diesem Baustopp, wo die Juden sagten, wir haben keine Lust mehr, hier weiterzubauen, da kommen 2 Propheten, das ist der Prophet Zacharia und der Prophet Haggai. In Esra Kapitel 5, Vers 1 und 2 heißt es, und die Propheten Haggai und Zacharia weissagten den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Es hört mal im Vers 2, fast wie so nebenbei heißt es, damals begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Also die beiden Propheten sind aufgetreten, Haggai und Zacharia, und sie beginnen wieder zu bauen. Was haben denn diese beiden Propheten getan? Der Haggai ist ganz besonders interessant. Was haben denn die dem Volk gesagt? Also überlegt euch, 10 Jahre, erst mal zurückgekommen, Tempel ganz, ganz begeistert angefangen zu bauen, Entmutigung und 10 Jahre Bauruine. Und dann kommt der Haggai und der Zacharia, und das Ergebnis haben wir gerade in Vers 2 von Kapitel 5 gelesen, sie beginnen wieder zu bauen, sie machen weiter. Interessant, was dieser Haggai dem Volk sagt. Ich möchte euch mal einen kleinen Auszug vorlesen. Das ist Haggai Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Haggai ist viel weiter hinten in der Bibel bei den Propheten, ist aber zeitlich genau zur selben Zeit wie Esra. Esra ist eher das Geschichtsbuch und Haggai würden wir eher als Propheten bezeichnen, sind aber genau zur selben Zeit unter dem Volk aktiv. Da heißt es jetzt in Haggai Kapitel 3, deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Ist es jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr der Allmächtige, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken und doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrigen Beuteln stecken. Fass ohne Boden, würden wir heute sagen. So spricht der Herr in Vers 7, der Allmächtige. Seht doch, mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. Macht euch endlich an diese Bauruine, sagte Haggai. So werde ich geehrt, also ich Gott, und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blieb es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Also ganz interessant hier, der Haggai, der sagt zwei Dinge. Der sagt zum einen, Mensch, Leute, geht wieder ans Bauen. Er sagt hier, geht auf die Berge, holt euch Holz, macht an dieser Baustelle weiter. Und zum zweiten sagt er hier, wie so eingewoben in diese Aufforderungen zu bauen, er sagt, schaut doch mal euer Leben an. Ihr tut und macht, aber ihr kommt nicht vorwärts. Es ist wirklich wie Fass ohne Boden. Am Schluss ist immer nichts übrig. Und Haggai sagt hier eigentlich eine ganz verrückte Logik, die übrigens auch für uns bis heute, so meine ich, gilt. Er sagt, nicht ihr habt nichts und deshalb könnt ihr leider dem Tempel nicht helfen, sondern er sagt, weil ihr Gottes Haus nicht baut, deshalb zerrinnt euch alles wie so zwischen den Fingern. Also nicht, ihr habt nicht und deshalb könnt ihr nicht geben, sondern gerade andersrum sagt Haggai, weil ihr nicht gebt, habt ihr nicht. Das ist verrückte Logik. Aber Logik, die Jesus ganz genauso auch im Neuen Testament wiederholt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst Gott. Das andere, das wird er euch schenken. Sein Segen wird euch folgen. Ich finde das wahnsinnig, diese Aussage von Haggai. Das ist, wow, Gott möchte mich beschenken, wenn ich ihn an die erste Stelle setze. Manchmal fehlt uns der Tempel, weil wir andere Prioritäten setzen. Weil es eben einfacher ist, morgens zu Hause zu bleiben. Weil es eben einfacher ist, mal nichts zu tun. Freibad ist ja auch ganz nett. Aber dann bitte nicht beklagen. Weil das ist nicht gezwungen, sondern das ist unsere eigene Entscheidung. Das sind unsere Prioritäten. Und Haggai sagt hier sehr deutlich, liebe Leute, wenn euer Prioritäten nicht stimmt, dann geht es schief in eurem Leben. Und andersrum, wenn ihr auf euch aufmacht und Gottes Haus wieder ganz neu anpackt, dann werdet ihr den Segen Gottes in eurem Leben erleben. Denn, das ist mein dritter Punkt, der Tempel erfordert Einsatz, er kostet etwas. Das ist so. Das kommt nicht einfach nur von selber. Der Tempel kostet etwas. Es ist in Esra 3, der Text hier, Kapitel 3, Vers 5 bis 7. Ich möchte es wegen der Zeit nicht noch vorlesen. Da wird berichtet, wie das Volk für den Tempelbau Spenden sammelt, wie sie Tiere sammeln für die Opfer, wie sie ganz viel geben, was gar nicht jetzt unbedingt so zwingend notwendig gewesen wäre, aber sie setzen sich ein, sie bringen es Gott und sie verpflichten sich, dafür, für den Tempel zu sorgen. Ja, der Tempel kostet etwas. Gestern war ja super Wetter. Nach langen Regen und so mal so ein richtig schöner Sommertag. Wisst ihr, was Kerstin und Rebecca gestern gemacht haben? Sie sind hierher gekommen und haben in der Gemeinde geübt. Während vielleicht andere gegrillt haben und Freibad genossen haben. Tempel kostet etwas. Das Zusammenleben kostet etwas. Ich möchte schließen mit dem vierten Gedanken. Wenn wir das tun, dann wird der Tempel zu einem Fest. Es ist der Hammer. Die Israeliten haben angefangen zu bauen und schon beim Anfangen zu bauen, also bei der Grundsteinlegung, gar nicht beim Richtfest, sondern beim Fundament legen, beginnen sie schon zu feiern. Das ist Esra 3, Vers 10 bis 13. Esra 3, Vers 10 bis 13, das ist dieses Feiern des Fundaments. Da heißt es in Vers 10, und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit Trompeten, also sie haben auch Lobpreis gemacht, wie wir heute, mit Trompeten aufgestellt und die Leviten und Nachkommen Asafs mit Zimbeln und dem Herrn zu loben, wie David, der König von Israel, es angeordnet hat. Und dann geht es weiter, wie das Volk sich zusammentrifft. Und in Vers 11 heißt es dann jubelte das ganze Volk laut mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt war. Und ganz nett jetzt in Vers 12 heißt es, viele der älteren Priester, der führenden Männer, die das erste Haus gesehen hatten, also die Älteren, die sich noch an den alten Tempel erinnern konnten, die haben geweint, weil sie sich so gefreut haben, dass endlich wieder ein Haus hier gebaut wird für Gott. Und es heißt, die Jüngeren, die sich gar nicht mehr daran erinnern konnten, die haben einfach nur gefeiert. Also es ist ein schönes Bild. Und es heißt dann übrigens im Text, dass man das Jammern von den Alten von der Freude der Jungen nimmer unterscheiden konnte. Also es ist ein nettes Bild. Die einen waren so noch bei dem Gedanken, Mensch, da war mal ein Tempel und jetzt kommt wieder einer. Also so dieses Trauern und die Freude. Und die Jüngeren, die den Alten gar nicht mehr kannten, die haben sich einfach gefreut, dass da wieder ein Tempel entstehen soll. Eine richtige Feier für unseren Gott. Was möchte ich sagen heute? Ich wollte sagen, dass ich mir wünsche, dass wir neben dem Kämmerlein jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ganz neu den Tempel, also jetzt im übertragenen Sinn, schätzen lernen und wichtig nehmen. Ich wünsche mir, dass wir Begegnungen untereinander, in welcher Form auch immer, wie so ein Fest erleben. Das heißt ja, wir feiern Gottesdienst, nicht wir trauern Gottesdienst. Es ist ein Fest, wir sind zusammen, um Gottes Gegenwart zu genießen, wir sind zusammen, um ihm zu begegnen, von ihm zu lernen, auszutauschen. Ich freue mich auf den Kaffee nachher, wenn wir miteinander reden können. Vielleicht können wir irgendwann auch wieder Mittagessen zusammen, Austausch, Gemeinschaft, miteinander hier sein. Ich denke, das ist ein wesentliches Element unseres Glaubens. Dass wir daran teilnehmen und dadurch gegenseitig zum Segen werden. Auch, davon hatten wir auch gesprochen, auch wenn es etwas kosten mag, auch wenn es einen Einsatz und unser Engagement erfordert, aber Gott hat seinen Segen dafür versprochen. Manchmal sind es äußere Umstände, wenn Corona und Delta-Variante und vielleicht gibt es noch Epsilon und sonst irgendwas, dafür können wir nichts, das ist nicht unsere Verantwortung. Aber es gibt auch die Zeiten, wir hatten es gehabt, wo es keinen Tempel gibt, weil wir so die Prioritäten gesetzt haben. Und das ist unsere Verantwortung und ich wünsche mir, dass wir ganz neu verstehen heute Morgen, so wie wir letztes Mal verstanden haben, wir brauchen das Kämmerlein, dass wir heute auch verstehen, wir brauchen den Tempel. Wir brauchen diese Tempelerfahrung, den Austausch, das Miteinander. Ich möchte dabei sein. Wir beten noch. Unser Gott, wir danken dir, dass du uns als Menschen geschaffen hast, die auf das Gegenüber ausgelegt sind. Dass wir nicht nur Individuen sind, die einfach so für uns allein unseren Glauben leben, sondern dass du uns zusammengestellt hast, wie die Kohlen, die gemeinsam glühen und deshalb zu einem schönen Feuer werden können. Wir möchten dich bitten, dass wir das wertschätzen, dass es uns etwas wert ist, dass wir uns einsetzen, dass wir unseren Beitrag leisten, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sind. Danke, dass du uns dazu berufen hast. Danke, dass du uns auch gegenseitig schenkst, dass wir diesen Austausch haben können, die gegenseitige Ergänzung, die gegenseitige Korrektur, das Miteinander. Wir möchten das ganz neu wertschätzen, gerade in einer Zeit wie Corona, wo es uns zum Teil genommen wurde. Unser Herr, wir möchten dich loben als Gott, den wir gemeinsam anbeten können, den wir loben können, den wir preisen können. Du sollst das Zentrum sein. Wir möchten zuerst dich sehen. Wie die Juden zuerst den Altar gebaut haben, sollst du die Nummer eins in unserem Leben sein. Danke, dass du uns beschenken, dass du uns bereichern möchtest und dass wir dich gemeinsam feiern können, uns freuen können an dir, unserem Gott. Amen.